Die Zeitschrift Gegenstandpunkt, in deren Redaktion ich mitarbeite, die hat zum ganzen Themenkomplex Europa, Europa nach innen, Europas Auftritt in der Welt, eine ganze Reihe von ausführlichen Artikeln schon verfasst. Das kann man da vorne an diesem Büchertisch ja auch nachlesen. Ansonsten im Internet haben wir da auch einen Auftritt und da kann man auf so eine Archivsuche gehen, dann gibt man EU ein und dann kriegt man eine riesige Latte von Artikeln, von denen man ganz viele dann auch schon gratis runterladen kann. Und weil es so ist, weil wir auch gerade im aktuellen Heft, der Lektüre-Tipp findet sich hier auf diesem Zitatezettel ganz unten, auch wieder ein ganz neu, einen auch ziemlich grundsätzlichen Artikel zum Thema veröffentlicht haben, will ich gar nicht erst versuchen, die alles runter zu erzählen heute Abend, was wir dazu aufgeschrieben haben. So schnell kann man gar nicht reden. Ist auch, wäre auch witzlos. Ich will andersrum einsteigen. Ich will, das ist der Plan zumindest, versuchen, so stichhaltig wie möglich zu beweisen erstmal, dass dieses große europäische Einigungswerk nichts von dem Lob verdient hat, dass dessen Vertreter und politische Protagonisten und öffentliche Begleiter im Prinzip jeden Tag drüber auskippen, eimerweise. Und wofür sie ganz selbstverständlich, das ist unmittelbar für die dasselbe, die Zustimmung einklagen seitens des Publikums, das sie so anreden. Ich will zeigen, dass die ganze Art, in der man damit befasst wird, in der man sich damit befassen soll, in der man sich über Europas Erfolge und Errungenschaften freuen und über seine Probleme und Rückschläge ärgern und vor den Gefahren für Europa sich fürchten soll und ansonsten ihm für die Bewältigung aller Herausforderungen die Daumen drücken soll. Um mal das Mindeste zu sagen, theoretisch verkehrt ist. Und eigentlich im Resultat immer bloß eine ganz, eben erstens eine ganz schlecht begründete Anhänglichkeit, dann auch politisch, praktisch, wenn man so will, fatale Anhänglichkeit an und Parteilichkeit für dieses Projekt erstens mit sich bringt, reproduziert, jedenfalls mindestens mal reproduziert. Das mit dem stichhaltig und beweisen, das war insofern ernst gemeint. Sollt ihr ernst nehmen und sollt das alles, was ich sage, in dem Sinne auf die Goldwaage legen. Ich habe nicht vor, irgendwie schweißtreibend recherchierte Geheiminformationen heute über Europa auszupacken, die dann für sich sprechen, nämlich gegen dieses Ding. Und die Kritik, die ich heute präsentieren will, die habe ich auch nicht aus irgendeinem aparten Standpunkt, den ich oder den wir als Gegenstandpunkt vor jeder Befassung mit der Sache eingenommen haben. Der Anspruch ist schon, das, was man kennt von Europa, erstens, was da sachlich, faktisch abgeht und zweitens, was einem dazu an Standpunkten eben seitens derer, die sagen, sie sind die Aktivisten davon, die gewählten Macher, so zur Kenntnis gegeben wird, das ist schon das hinreichende Material für jeden vernichtenden Schluss über dieses Ding. darum geht es heute Abend, darum wird gestritten. Deswegen auch, sobald ihr nicht einverstanden seid, ihr meint, es ist falsch, was ich erzähle, oder es ist verquast und unverständlich, oder ich will euch eine Schlussfolgerung unterjubeln, die als Schlussfolgerung eben aus dem Material weder ersichtlich noch nachvollziehbar ist, dann meldet euch gleich, fangen wir gleich an zu streiten, sonst rede ich so lange, bis ihr mich unterbrecht. Wenn man mal versucht, und jetzt rede ich mal über die deutsche Öffentlichkeit, und die deutsche offizielle bis offiziöse Stellung zum Gegenstand. Wenn man da mal versucht, so ein Tenor, so Grundtopoi rauszufiltern, dann glaube ich, dann kommt man drauf, dann geht der so, oder die Topoi bestehen dann darin, erstens, dass Europa ein riesengroßes Friedensprojekt ist, dass es auf dem Kontinent jetzt schon seit 70 Jahren für Frieden statt für Krieg sorgt, wozu man herzlich gratulieren soll und sich beglückwünschen soll. Zweitens, im Zusammenhang mit der hervorragenden und historisch, da werden Sie ja wohl recht haben, zählen werden Sie können, einmalig langen Friedensperiode auf dem Kontinent. Soll man es betrachten, lobt sich selbst als die Einführung des Prinzips der Zusammenarbeit, des konstruktiven Miteinanders, des sich wechselseitig Öffnens, was alles an die Stelle dessen getreten ist, dass man sich vorher voneinander abgekapselt und immer nur gegeneinander gearbeitet hat. Und die dritte große Leistung, für die man eben wieder das Projekt, seine Macher und dann sich als Volkskörperchen beglückwünschen soll, das ist die Leistung, dass auf Basis des lange gehaltenen europäischen Friedens und dieses konstruktiven Miteinanders der Völker und Staaten Europa heute in der Welt dasteht als ein Einflussfaktor, als eine gestaltende Kraft, die auf der ganzen Welt konstruktiv daran mitarbeitet, dass die globalisierte Wirtschaft zu unser aller Wohlstand beiträgt und das alles unter den Bedingungen einer regelbasierten, irgendwie auch auf Gewaltlosigkeit zielenden Weltordnung. Und fange ich gleich mal mit dem ersten an. Dieses Selbstlob oder Lob als Friedensprojekt. Bevor es einem warm ums Herz wird und man sich wirklich darüber freut, dass jetzt schon seit 70 Jahren Frieden ist, obwohl man selbst vielleicht erst 40 oder 50 Jahre auf der Welt ist. Soll man sich überlegen, was einem da eigentlich eingeschenkt wird? Wem da als erstes mal der Gedanke kommt, dass das ein bisschen kontrafaktisch ist, der liegt schon mal richtig. Weil es ist noch das Schwächste, das ist noch das schwächste Gegenargument gegen diese Forderung. Das ist richtig, das ist eine geistige Forderung, Europa unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, dass es Frieden gebracht hat in Europa. Das Erste, aber immerhin deutliche Gegenargument besteht schon mal darin, dass man da über so ungefähr 10 Jahre oder über 10 Jahre in Europa und mit Teilnahme und unter aktiver Förderung europäischer Mächte stattgehabten Balkan-Staatsgründungskrieg einfach drüber weggehen muss. Das ist in 70 Jahren hat in Europa Frieden gehalten, einfach mit einkassiert. Gut, wenn wir über diese Kleinigkeit hinwegsehen, weil wir großzügig sind, ist es ein bisschen eine Zumutung an Verstand, dass man das, was Staaten da machen, seit 70 Jahren und ganz aktuell allen Ernstes dem Gesichtspunkt subsumieren sollen, dass sie Krieg unterlassen. Das ist eine Frechheit, eine theoretische Frechheit erstmal. Einfach so zu tun, als ob das selbstverständlich wäre, als ob das eine Leistung wäre, keinen Krieg, etwas zu unterlassen, eben Krieg, militärisch aufeinander einzuschlagen und die Völker so ein bisschen abzuschlachten oder sich wechselseitig abschlachten zu lassen. Wer sich nicht auf die Schnauze hauen will, der soll es lassen. Das ist keine Leistung. Logisch ist es ein Quatsch. Moralisch ist es dafür sehr eindeutig eine ziemlich da auch wieder freche Aufforderung unter der Überschrift Frieden alles abzuhaken, quasi alles als zweitrangig abzutun, was eigentlich der Inhalt von diesem Frieden ist. Und da verrate ich ja auch keine Geheimnisse, da muss man noch nicht mal ein Kritiker, schon gar kein radikaler Kritiker von dieser Unternehmung sein, um zur Kenntnis zu nehmen, wie viel Gegensatz zwischen Staaten, wie viel Verelendung und so weiter und so fort da einfach dazugehört. Darf aber alles keine Rolle spielen, gemessen an dem, was man da an Zustimmungstitel vorgesemmelt kriegt und schlucken soll. Und nicht nur schlucken, sondern selber sich richtig zum Gesichtspunkt machen, genau darum bin ich dafür. Wenn überhaupt was dran ist, und das ist jetzt das Dritte, die dritte Bemerkung zu diesem, das große Friedensprojekt und eine wahnsinnige Leistung, wenn wirklich was dran ist, dass das eine Leistung ist, Frieden zu halten, dann spricht es auch bloß nicht für Europa. Wenn das wirklich eine Anstrengung sein soll für die beteiligten Subjekte, die Staaten eben, aus denen Europa besteht, die diesen Verein gegründet haben, ihm beigetreten sind, ihn laufend fortgestalten, wenn die sich dafür loben, gelobt werden wollen, das als eine ganz extraordinäre Kraftanstrengung, die jetzt sogar in Gefahr gerät, gewürdigt wissen wollen, dass sie es beim Frieden belassen einstweilen, sogar schon 70 Jahre, dann ist das keine nette Selbstauskunft. Das steckt in der Logik von solchen Dementis. Das weiß man, was man oder wen man vor sich hat, wenn einer sagt, er hätte jetzt schon eine Woche kein Bier mehr getrunken vor Sonnenuntergang. Das ganze Lob besteht darin, dass man es zwischen denen für überhaupt nicht ungewöhnlich halten soll, dass sie, wenn es drauf ankommt jedenfalls, den Übergang von Frieden auf einen Nichtfrieden, auf einen Krieg machen. Womöglich sogar Gründe dafür haben. Und wie gesagt, wenn sie keine Gründe dafür haben, dann ist es keine Leistung, Frieden zu halten. Aber wenn es dafür Gründe gibt, dann will ich mal wissen, welche das sind. Dann ist es erst recht Quatsch, da über die einfach damit hinwegzugehen, dass sie immerhin bisher zu Krieg nicht geführt haben. Gut. So viel mal dazu. Gleich jede gute Laune im Keim zu ersticken. Dieses Selbstlob, das hält keiner auch nur oberflächlichen Überprüfung stand. Okay. Aber gibt es ja noch die beiden anderen, und außer Verkehr gezogen wird das ja auch gar nicht, also ein Friedensprojekt, es ist die Überwindung von Nationalismus und nationaler Engstirnigkeit, und es hat Europa zu einer großen, konstruktiv gestaltenden Kraft in der Weltgeschichte und in der Weltpolitik gemacht. Und so geht das weiter, so wird man ja weiter damit befasst. Das alles ist in Gefahr. Und das ist schlimm, eben weil die Sache so gut ist. Und die Gefahr, die soll man sich dann so vorstellen, von außen kommen lauter wüste Entwicklungen auf Europa zu. Da wird man dann behelligt mit irgendwie so, ja, meteorologisch-maritimen Metaphern von stürmischen Zeiten und rauer See und Fahrwassern, die gefährlich sind, in die die Weltpolitik allmählich gerät und so weiter und so fort. Und es ist immer klar, wofür sie stehen. Lauter ungute Subjekte machen sich erstens dran zu schaffen, uns das Leben schwer zu machen, da wo wir mit ihnen zu tun haben, außerhalb von Europa. Weiß man vom Trump, der hält sich an keine Regeln mehr, der quasi pulverisiert die Weltordnung, die so schön zivilisiert war und soweit sie es noch gibt, ist, der neigt zu Gewalt und zu Unberechenbarkeit. Da gibt es einen Putin, erst recht ein Autokrat, der gar nicht bloß unsere Außenbeziehungen, in denen wir uns immer so friedlich und zivilisierend bewegen, uns das Leben schwer macht, sondern der auch in Europa erstens alle Prinzipien des Friedens und der heiligen Souveränität der Staaten mit Füßen tritt und sogar im Bundestag irgendwelche Computerviren einschmuggelt und Europa spaltet und so weiter. Dann gibt es Chinesen, die sind ungefähr ähnlich schlimm wie Putin, nur tendenziell womöglich viel mächtiger und erfolgreicher. Und es gibt einen Erdogan vor unserer Haustür. Und jetzt hat man neulich erfahren, als Merkel in Washington war, dass auch Iran vor unserer Haustür liegt. Und so geht es dahin. Und im Prinzip bleiben nicht sehr viele Staaten auf der Welt übrig, auf die dieses Verdikt nicht zutrifft, eine einzige Saubande, die sich an nichts hält, und gerade deswegen muss Europa umso, die machen uns das schwer, die behindern, zerstören womöglich tendenziell das, wofür Europa steht, spalten Europa im Innern, und deswegen müssen wir umso mehr und umso fester zusammenstehen. wie man es kennt aus der Familie. Wenn man sich streitet mit den Nachbarn, dann muss man zusammenrücken und so. In dem Sinne ist dann auch gar nicht nur viel Zusammenstehen im Innern gefordert, sondern weil es ja sonst keiner macht, ist Europa nicht nur überhaupt, sondern umso mehr gefragt als Macht. Und das soll man sich dann eben so vorstellen, wo alle alles in Unordnung bringen, da muss es doch einen geben, der auf der Welt versucht wenigstens, Reste von Ordnung zu bewahren. In dem Sinne zwei oder drei Affären der letzten Zeit, die man genau so präsentiert kriegt, die man genau so würdigen soll und an denen ich auch zeigen will, das passt alles nicht so ganz. Diese Affären geben das eigentlich recht besehen, nicht her, dass man daran wiederentdeckt, was man immer so eingeschenkt bekommt. Eigentlich können wir, also wir Europäer können für nichts und wenn wir jetzt gefragt sind, dann in der Eigenschaft einer bedrohten Restspezies an Zivilisiertheit, die erkennen muss, dass sie in einem Boot sitzt und sich ein bisschen zusammenreißen muss, damit sie den Bedrohungen und Gefahren und Herausforderungen von außen auch ordentlich Paroli bieten kann. Erster Fall, Syrien, Giftgas, Verbrecher Assad massakriert sein Volk. Und da hat man so einen Fall, Russland lässt da jeden Anstand in Sachen Weltpolitik und Gewalt und Militärgewalt fahren. Und deswegen ist der Westen gefragt und vor allem eben Europa, weil es den Westen so richtig gar nicht mehr gibt, jetzt in Zeiten von Trump. Und dann nehmt mal, wo ist es jetzt auf diesem Zitatezettel? Nehmt mal das erste Zitat. Trump dankte am vergangenen Wochenende demonstrativ Frankreich und Großbritannien, weil sie sich am Militärschlag gegen Assad beteiligt hatten. Deutschland kommt in seiner Lobesliste schon seit längerem nicht mehr vor. Die deutsche militärische Zurückhaltung kommt im Weißen Haus nicht gut an. Niemand in Washington versteht die deutsche Haltung zu den Luftschlägen. Und der Satz ging irgendwie noch weiter. Niemand versteht die deutsche Haltung zu den Luftschlägen. Einerseits ist man dafür, auf der anderen Seite macht man nicht mit. Das ist jetzt ein Zitat, pars pro toto, so ungefähr kennt man die Verlautbarung ja auch der Politik. Und schon das ist so ein Fall, der straft das eigentliche Lügen. Was man sich dann doch immer einleuchten lassen soll, als Europa ist gefragt, da wo mal Krieg ist, da muss man dann wohl oder übel eben wegen der Schurken dieser Welt, die immer mehr werden, auch mal zu Gewalt greifen und in dem Sinne muss man zusammenstehen. Dazu passt überhaupt nicht, dass so wie dieser Kommentar und wie ja auch sogar seitens der Politik offizielle Kommentare gehen, die Hauptsorge überhaupt nicht gewesen ist, ja, wenn Deutschland da nicht mitbombt oder wenn wir Europäer überhaupt da nicht mitbomben, dann werden die syrischen Witwen und Waisen nicht entschieden genug gerecht und der Assad nicht wirkungsvoll genug daran gehindert, mit seinen Verbrechen immer weiter fortzufahren. Sondern das zielt eindeutig darauf, Da wird überhaupt nichts anderes in diesem Zitat aus dem Spiegel, wird überhaupt nichts anderes problematisiert, als die Wirkung, die politische Wirkung der Gewalt, jetzt gar nicht auf den Gegner, sondern auf die lieben Verbündeten. Offenbar passt das überhaupt nicht zu den Subjekten und zu den Zwecken, die die haben, dass man sie vermisst, dass man an dem, was die sind und an dem, was die wollen, an das, was sie sind und an das, was sie wollen, den Maßstab anlegt, der Moral und des menschlich verständlich Anständigen, was dann manchmal auch leider nolens volens Gewalt bedeutet. So soll man sich einerseits denken. Und das wird man, so wird man rein verwickelt in deren Affären. Dafür soll man sagen, muss Europa groß und stark werden, dass auf der ganzen Welt die bösen Assads kaputt machen kann und den Putins dieser Welt Einhalt gebieten kann. Nur dieselben Ganoven, die einen immer so anreden, die kommen selber drauf, dass Gewalt gar nicht einfach dieser Notbehelf gegen schurkische Verbrecher ist, sondern eine eigene Produktivkraft hat oder, wenn man sie nicht ausübt, dann eben mangeln lässt im Verhältnis zwischen denen, die man zugleich als so ein Kollektiv von Gleichgesinnten Guten betrachten soll. So ungefähr als die stellvertretenden Exekutoren dessen, was man so für anständig hält in Sachen, wie man Völker, was man in einem Bürgerkrieg anständigerweise macht und was man lieber unterlässt. Ein zweiter Fall. Dieselben. Zitat ist es. Das zweite Zitat. Die waren ja neulich beide, Macron, der Oberfranzose, und die deutsche Kanzlerin, die waren so hintereinander bei Trump, nacheinander. Und was liest man dann dazu? Die Kanzlerin hat in ihrer Amtszeit 4 französische Präsidenten erlebt. Am Ende war ihr keiner gewachsen, doch scheint sie in Macron ihren Meister gefunden zu haben. In jede Lücke, die sie lässt, stößt er hinein. Macron erkannte früh, welches Potenzial in der Präsidentschaft von Donald Trump steckt, vor allem für ihn selbst. Dem französischen Präsidenten gelang das Kunststück, sich zugleich als Antipode und als oberster Verbündeter des US-Präsidenten zu inszenieren. Gut. Auch wieder so ein Fall. Erstens, man kennt es, das ist so ein üblicher Kommentar, das ist überhaupt gar nichts Extravagantes. Soll man mal nehmen, als dann wird es wohl so sein. Aber was ist denn da eigentlich so? Und wie passt denn das dazu, dass man sich Europa als eine große Familie vorstellen soll, als eine Familie von zivilisierten Staaten, die so ungefähr die letzten sind, die die Werte und die Prinzipien zivilisierten Staatmachens und Staaten miteinander machens aufrechterhalten gegen diesen neuen rabiaten US-Präsidenten, der einfach keine Werteorientierung mehr kennen will und so schäbig mit seinen Verbündeten umgeht wie mit seinen Feinden. Und deswegen wäre es wichtig, zusammenzustehen und so weiter. Und tatsächlich ist es ja so, werdet ihr vielleicht auch mitverfolgt haben, das ist dieser Macron-Besuch beim Trump, also in den USA, der ist aus deutscher Sicht ja einerseits tatsächlich so verfolgt worden, vielleicht erreicht er was bei dem und bringt den nochmal ab von seinen unguten Vorhaben in Sachen Europa mit Zöllen belegen und dieses Iran-Abkommen, diesen Atomdeal kaputt machen und so weiter. Und in dem Sinne drücken wir unserem Macron alle die Daumen. Aber in dem Maße, wie der da wirklich gute Luft gemacht hat, in dem Maße, wie der womöglich wirklich auf den Trump irgendwie einwirken konnte, war sofort der Zweifel im Raum, war sofort die Befürchtung im Raum, dann kocht er womöglich demnächst sein eigenes französisch-amerikanisches Süppchen ohne uns, also auf unsere Kosten. Einerseits. Und zweitens, vielleicht, wenn er und in dem Maße, wie er Erfolg hat, den man einerseits will, weil wenn er für Europa da auftritt, in Amerika ist es ja erstmal gut und nicht schlecht, aber in dem Maße, wie ihm das gelingt, womöglich entwickelt er in dem Maße Ambitionen in Europa, mehr Mitsprache einzufordern, was jeden Deutschen selbstverständlich ist, also gegen uns einzufordern. Schon wieder merkt man, man hat ausweislich dessen, was die selber sagen. Und es gibt jetzt aus der zweiten bis vierten Garnitur von Politikern, gibt es ja in den letzten Tagen immer mehr so Wortmeldungen, die in die Richtung gehen, wir müssen jetzt aufpassen, dass der Trump uns nicht spaltet, auf gutes Wetter macht mit dem Macron und wir dann das Nachsehen haben. Offenbar passt das gar nicht, das alles eintüten zu wollen in wir müssen zusammenhalten gegen diesen Wüstling da drüben auf der anderen Seite vom Atlantik. Offenbar, wenn Staaten miteinander oder wenn sie ihre Affären austragen, sogar wenn sie als Vertreter einer Staatenunion irgendwo auftreten, ist, sobald eins von diesen Subjekten, eben hier die französische Macht, die gemeinsame Sache voranbringt, offenbar wirklich die Frage im Raum, in welchem Maße das dann überhaupt noch die gemeinsame Sache ist. Es passt offensichtlich gar nicht. Das will ich erstmal auf den negativen Schluss will ich raus. Auf dieser Art von Subjekten, nämlich politische Gewalten, loszugehen, geistig mit dem Rüstzeug, so wie man es aus dem Menschlichen kennt. Wenn man einen gemeinsamen Zweck hat, dann ist es doch gut, wenn einer den möglichst kräftig voranbringt, und dann ist man vielleicht selber nicht so gefragt, aber es nützt einem dann. Die, wenn sie sich ins Spiel bringen, dann merken sie sofort, sie und ihre Anhänger, ihre öffentlichen Begleiter, haben als Mächte, als Akteure, den von mir aus erstmal abstrakten, aber auf den Schluss will ich raus, haben was Ausschließendes, was keine Gemeinsamkeit, die sie verfolgen, offenbar wegkriegen kann. Die sind als Mächte gar nicht einfach addierbar unterhalb eines und für einen gemeinsamen Zweck. Aber dann wäre auch zu würdigen, was dann da gemeinsamer Zweck überhaupt bedeutet und Gemeinsamkeit. Und worin diese Herausforderungen von außen eigentlich bestehen, die immerzu offenbar auf dem Sprung dazu sind, die Fronten, also plötzlich mit verkehrten Fronten zu verlaufen. So, war der Macron in Washington. Danach war die Merkel da. Drittes Zitat. Drei Themen stehen derzeit stellvertretend für das Auseinanderdriften der Kontinente. Beispiel Strafzölle. Die sollen eingeführt werden, um die USA vor den angeblich unfairen Praktiken der Europäer zu schützen. Er, also Trump, meint vor allem Deutschland, das gegenüber den Vereinigten Staaten tatsächlich einen gewaltigen Handelsüberschuss besitzt. Freier Handel, freier Wettbewerb, für Trump alles nicht relevant. Statt gemeinsam eine Vorgehensweise gegen China zu entwickeln, steuert man nun auf einen Handelskrieg untereinander zu. Auch das nichts Außergewöhnliches, eine ganz übliche Wortmeldung. Und auch nicht nur aus der Presse, sondern so reden gerade in Deutschland Politiker der allerhöchsten Ränge. Das wäre ein Verbrechen, das wäre völlig fatal und das ist politisch falsch und das widerspricht allen Werten und Prinzipien und Erfolgsmethoden des Westens. Jetzt untereinander in einen Handelskrieg auszubrechen, wo doch China? Ich sage nur Russland und so weiter. Auch das, bevor man jetzt das Nicken anfängt und sagt, ja, stimmt doch, haben Sie doch recht und so weiter, will ich mal darauf aufmerksam machen, das ist eine Auskunft, auch über ein Stück des fundamentalen Charakters offensichtlich von Bündnissen, die solche Subjekte überhaupt schließen miteinander. Denen ist es das Selbstverständlichste, dass ein Bündnis eigentlich seinen eigentlichen überzeugenden Grund gar nicht einfach in irgendeinem gemeinsamen Zweck hat, in irgendwas Positivem, was man zusammen will und dann nützt es einem gemeinsam, zusammen, jedem, sondern der gewichtigste Grund für ein Zusammenstehen unter staatlichen Mächten ist der Gegensatz gegen Dritte. Das plaudert der im Prinzip aus. Aber dann, wenn es so ist, dann passt es eben überhaupt nicht, so zu tun, als ob die Sache für sich erstmal ein riesiges Gemeinschaftswerk wäre, so ganz die anderen erstmal alle weggelassen und die kommen dann bloß noch hinzu als eine gute oder eine schlechte Bedingung. Wäre eigentlich schon wieder die Frage, was hat es denn jetzt, was hat es denn dann miteinander zu tun? Das, worauf man sich in Europa einigt und das, was man vom Rest der Welt hat oder was man gegen ihn hat oder was der gegen einen hat. Aber so soll man es nehmen. Einigkeit nach innen ist gefragt wegen der Gegensätze nach außen. Das ist, und ich meine, reell genommen ist es ein Hinweis, ein schon wieder eher abtörnender Hinweis darauf, was da überhaupt Einigungsprojekt heißt. Das ist offensichtlich gar nicht davon zu trennen, dass es gegen Dritte geht. Und von da aus geht dann der Blick nach innen. Und da wird man endgültig fordernd. Und da wird einerseits umso mehr Gemeinsamkeit beschworen und die zugleich, da kündigt sich schon im Beschwören der Gemeinsamkeit ziemlich viel Ungemütlichkeit an. Das ist das fünfte Zitat. Als die EU-Außenminister tagten, gab es eigentlich kaum noch Zweifel, dass die Spur nach Moskau führt. Allein Griechenland war anderer Meinung. Die Folge, das Statement der Europäer enthielt nicht jenen Satz, den viele erwartet hatten. eine eindeutige Schuldzuweisung an Moskau. Geht es nach der EU-Kommission, soll es mit dieser außenpolitischen Selbstverzwergung, das ist, auf das Wort muss man erst mal kommen, bald vorbei sein. Europa müsse weltpolitikfähig werden, mahnte Jean-Claude Juncker an. Seine Beamten arbeiten daher an Vorschlägen, wo und in welchem Umfang künftig das bei außenpolitischen Fragen geltende Einstimmigkeitsprinzip verändert werden könnte. Unrealistisch ist dieser Schritt nicht. Das hängt auch mit der Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten zusammen. Die EU, so der Befund, kann sich nicht mehr einfach auf die einstige Schutzmacht USA verlassen. Da wird, ist noch so ein Stück, sollen wir einfach zur Kenntnis nehmen, so reden die darüber. Erstens wieder die Öffentlichkeit, die verantwortungsvoll tickende Presse, aber Junkers Beamte ja selbst auch. Die setzen Gemeinschaft zwischen sich, Fortschritte der Gemeinschaft, Vollendung der Gemeinschaft, handlungsfähig machen dieser Gemeinschaft, die setzen das gleich mit einem Vollzug von Unterordnung. Schon wieder passt das überhaupt nicht zu dem Beschönigenden, nämlich auf, oder ach, Beschönigende, jedenfalls auf Parteinahme dringenden Bild, dass wir alle in Europa guten Grund haben, zusammenzustehen und zusammenzuhalten gegen irgendwelche finsteren Mächte von außen. Unsere Gemeinsamkeit retten uns und unseren Kontinent ausbauen zu einer Schutz- und Trutzburg, eben gegen in stürmischen Zeiten im Angesicht von lauter einer Welt von Trumps und Putins. Wenn das so wäre, dann gäbe es ja gute Gründe. Dann wären die ja nicht von der Hand zu weisen. Offenbar ist das aber ist das gar nicht einfach so. Ist das mit dem, wenn man einen starken Feind hat, dann muss man zusammenhalten mit diesen in diesen Kategorien überhaupt nicht gescheit zu fassen, geht man wieder über das hinweg, was die ausmacht, was offenbar dieses Projekt auch ausmacht. Jedenfalls mal ganz grundsätzlich die Natur dieser Subjekte, die da miteinander zugange sind. Wenn die schon sagen, sie kriegen ihre Gemeinsamkeit überhaupt nur dann hin, wenn sich endgültig mal einer den anderen unterordnet. Und noch ein letztes Zitat, wo es einem dann endgültig vergehen sollte, sich immer damit so befassen zu lassen, sich so anreden zu lassen, als ob das die eigenen Sorgen wären, wenn die ihre Affären miteinander haben. Das ist das vierte Zitat. Merkel steht vor einer Gratwanderung. Sie muss verhindern, dass Macron Geduld und Gesicht verliert. Aber dann, zum anderen muss sie Rücksicht nehmen auf Widerständler in den eigenen Reihen. Und selbst auf den CDU-Teil der Fraktionsspitze kann Merkel sich nicht mehr verlassen. Ein Europapapier der Fraktionsvizes Brinkhaus und Leikert war zwar und so weiter. In Wirklichkeit enthielt es eine versteckte Drohung in Richtung Kanzleramt, Hinweis auf Artikel 23 des Grundgesetzes, der eine Stellungnahme des Bundestags bei europäischen Verhandlungen fordert. Und dann kommt es, die Regierung verliert dadurch ihre Handlungsfreiheit. Sie kann sich nicht einfach über die Vorgaben des Parlaments hinwegsetzen. Wie aber soll eine derart gefesselte Kanzlerin schwungvoll die Zukunft Europas gestalten? Nehmt auch das mal als eine Auskunft über das, womit man es da zu tun hat. Wonach man sich dann mal zu fragen hat. Jetzt reden die selbst, die überhaupt nichts dagegen daran auszusetzen haben. In einer Weise, die lautet, das, was die miteinander anstellen, was die hinkriegen in Sachen gemeinsamer Zukunft, was die dann an Gestaltung, wie es heißt, hinkriegen, das beruht überhaupt darauf, dass sie nach innen ein unangekränkeltes, freies, total souveränes Regiment über Land und Leute innehaben. Durch nichts relativiert. Und umgekehrt. Kaum muss ich eine Kanzlerin, wo man denkt, nach allen Regeln der Demokratie, muss ich also eine Regierung vor dem Parlament, ihren eigenen Parlamentsmehrheiten verantworten. Ist es in Bezug, wird es genommen in Bezug auf Europa als eine Fessel, die eigentlich untragbar ist. Eben, eine Fessel. Aber wenn das so ist, wieder so eine Schlussfolgerung und wieder erstmal abstrakt, die dann lauter neue Fragen aufwirft. Aber dann sollen wir es mal zum Nennwert nehmen. Dann beruht das, was die untereinander auszutarocken haben, was die miteinander und gegeneinander anfangen, darauf, dass sie ihre Völker regieren und von den Völkern unbehelligt, von irgendwelchen Einsprüchen, sogar einer Opposition unbehelligt, machen können, was sie wollen. Nur wenn das so ist, dann ist endgültig nicht mehr einsehbar, warum man als dann ein solcher Art regierter Mensch sich in deren Sorgen reinversetzen soll, als ob es die eigenen wären. Und Europa nehmen als ein großes Heilsversprechen an einen selbst, dem man die Daumen zu drücken hat. Das ist ein Unfug. Also soll man es lassen und soll man einen Schritt zurücktreten theoretisch und sich fragen, wenn das schon mal die Grundvoraussetzung ist, um überhaupt ein bisschen Europa zu machen. Man muss ungestört sein von irgendwelchen Volksgemurmel. Was ist es dann, was sie machen? Wenn Gemeinsamkeiten erstens überhaupt ohne Gegensätze gegen andere überhaupt nicht zu haben sind. Zweitens, kaum stellt sich einer auf den Standpunkt der Gemeinsamkeit. Sofort die Frage ist, nimmt er einem nicht macht- und einflussmäßig die Butter vom Brot? Was ist denn dann der Inhalt davon? Das muss man sich fragen. Und zwar nicht gleich und eben überhaupt nicht schon mit dem Standpunkt, den muss man viel Erfolg wünschen. So, deswegen fragen wir uns das jetzt. Was machen Sie denn da? Jetzt will ich nochmal auf das, was ich schon gesagt habe, zurückkommen. Die Macher dieses Europa sind mit dem Zustand ihres Projekts selber ziemlich unzufrieden. Und mit Macher meine ich jetzt nicht überhaupt irgendwen, sondern die Protagonisten der Hauptmächte dieses lieblichen Vereins. Vor allem Deutschland, dann aber auch Frankreich und so. Die halten es ausweislich dessen, dass sie sagen, scheiß Einstimmigkeitsprinzip, Nervbratzen in Osteuropa und so weiter. Nicht mehr gut aus. dass Ihr Projekt tatsächlich an der, daran hängen soll, dass alle Fortschritte von allen mitgetragen werden. Erstens also, wenn man das wieder als Auskunft über deren Standpunkt zu diesem Ding nimmt, zu diesem herrlichen Gemeinschaftswerk, enthält das ja immerhin so viel. Ein deutscher und ein französischer Erfolgsmaßstab in Sachen Europa steht im Gegensatz dazu, dass alle Staaten in Europa was davon haben müssen und auf Basis ihrer nationalen und national erfolgreichen Kalkulationen, erfolgreich aufgegangenen Ambitionen in Sachen Europa, dann sich auch zu Zustimmung bereit finden. Die messen selber offensichtlich den Erfolg Europas nicht daran, dass alle beteiligten politischen Subjekte in Europa damit gut bedient sind. Zugleich, die zweite Schlussfolgerung, wenn Sie jetzt dann nicht einfach sagen, dann setzen wir uns über die hinweg, sondern wenn Sie daran leiden, dass Sie das gar nicht einfach können, dann geben Sie zugleich Auskunft darüber, dass Ihr Projekt Europa nun doch so konstruiert ist und das gar nicht einfach loskriegt. Also so konstruiert ist, es beruht erstens auf der souveränen Zustimmung aller souverän beteiligten Staaten, die im Prinzip nur dadurch zu haben ist, dass irgendeine Art von nationaler Kalkulation auch aufgeht. Ist ja auch so. Deswegen gibt es ja überhaupt den Kampf drum, wie weit muss man sich das überhaupt noch gefallen lassen. Es scheint also es ist so, dass das Gerede von, also gegen das, wogegen ich jetzt gehetzt habe, eine Dreiviertelstunde, von Gemeinsamkeit und hauen wir doch mal zusammen, was wir können und dann erreichen wir auch das, was wir wollen und vor allem gegen die fiesen anderen, die immer von draußen kommen. Dass das zumindest eine sachliche Grundlage hat, eben darin, dass die Europäische Union der wirklich praktizierte und zwischen dieser Art von souveränen Subjekten offenbar überhaupt nicht selbstverständliche das gar nicht selbstverständliche Projekt war, die Praxis davon, dass man sich auf eine gemeinschaftliche Regelung des Verkehrs untereinander einigt. Jetzt kann man die nächste Schlussfolgerung ziehen. Wenn das aber bisher so war, wenn das Konstruktionsprinzip ist, und anders ist so eine Staatenunion nun mal nicht hinzukriegen, alle, die mitmachen, machen als das mit, was sie sind, und das sind sie nun mal souveräne Staaten. Wenn kein Fortschritt zu haben ist, ohne dass ihn alle vollziehen, souverän nachvollziehen, mitmachen, mittragen, natürlich aus nationalen Kalkulationen, warum denn sonst? Wenn das schon so ist, dann sind alle Momente von Zerfall, von Zerwürfnis, von Zersetzung in Europa Produkt dieses Projekts und nicht Produkt eines irgendwie verloren gegangenen Gemeinschaftsgeistes oder einer von außen hereingetragenen neuen Mode der nationalen Eigenbrötlerei. Wenn nach 50, 60 Jahren europäischer Einigung, die immerzu auf freiwilliger Basis aller Beteiligten funktioniert und ihre Fortschritte gemacht hat. Wenn der Laden so aussieht, wie er aussieht, dann ist eben der ganze Zustand von Zerrüttetheit ein Produkt des Gemeinschaftswerks. Und dann ist auch das, was es an neu aufflammendem oder aufgeflammten, auffahrendem Nationalismus gegen Europa gibt, nicht Produkt von irgendwas, sondern muss so sein, eine Konsequenz dessen, was sie miteinander gemacht haben. Gut, was haben sie miteinander gemacht? Was heißt da eigentlich Gemeinschaftswerk? Sie denken sich, haben sich ausgedacht und haben sich dran gehalten, ganz freiwillig. Jeder für sich, wechselseitig haben sie sich darauf verpflichtet, ihren Verkehr untereinander gemeinschaftlich zu regeln. Dann muss das, was es jetzt an Gegensätzen gibt und was immer vor dem, weswegen sie überhaupt die Einheit beschwören, eben weil ihr Kontinent so zerrüttet ist, wie er zerrüttet ist, dann muss das an dem liegen, erstens, was der Gegenstand der gemeinschaftlichen Regelung war und ist, und zweitens, was überhaupt gemeinschaftliche Regelung bedeuten soll oder was der Inhalt davon ist, wenn souveräne Mächte, Staaten miteinander sagen, wir regeln was gemeinsam. Dann ist, also nochmal, damit der Schluss klar ist, dann ist das, was Sie jetzt an Gegensätzen haben, was Sie an Unzufriedenheiten haben mit Europa, das kommt notwendig aus dem, was Sie an Gemeinsamkeit miteinander ins Werk gesetzt haben und nicht daher, dass irgendjemand dagegen verstoßen hat. Also, was ist denn der Gegenstand, was ist denn der Stoff der gemeinsamen Regelung, der gemeinschaftlichen Regelung? Schon da ist Gemeinsamkeit überhaupt nicht das Gegenteil von Gegensatz. Was sie da zum Stoff ihrer gemeinsamen Betreuung gemacht haben, was sie überhaupt miteinander zu tun haben, der Sache nach, das ist eine Ökonomie, eine Marktwirtschaft, die drin besteht, dass erstens private Kapitale um Geldreichtum und privates Wachstum konkurrieren. Also das ist schon eine überhaupt nicht einfach gemeinschaftliche, zusammenzuwerfende Angelegenheit ist. Gemeinschaftlich, das zu vergemeinschaften, heißt die Konkurrenz der privaten Wirtschaftssubjekte im europäischen Raum, deren Konkurrenz freizusetzen, deren Gegensatz freizusetzen, ohne den es Wirtschaftstätigkeit überhaupt nicht gibt in der Marktwirtschaft. Das ist sie überhaupt. Deswegen dafür sind die Wirtschaft machen und dann deswegen auch Wirtschaft heißen, überhaupt unterwegs, um gegen ihresgleichen nicht einfach die Menschheit mit Produkten zu versorgen, sondern zu wachsen gegen die anderen. Und zugleich ist dann gar nicht, ist das, was die dann hinbringen an privatem Wachstum, selber der Gegenstand der Konkurrenz jetzt gar nicht zwischen den Privaten, sondern zwischen den Staaten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man kapieren, dass das, was die Europäer da vergemeinschaftet haben, eine grenzüberschreitende kapitalistische Ökonomie ist, deren Erträge sich für die beteiligten Nationen, für die Kapitalisten sowieso nicht, aber auch deren Erträge sich für die beteiligten Nationen nicht addieren, sondern um die sie gegeneinander konkurrieren. Die Konkurrenz, also die ist es, dieser Gegensatz, den haben sie nicht aufgehoben, nicht eine Sekunde lang, da haben sie überhaupt nichts relativiert, im Gegenteil. Den haben sie gemeinsamen Regelungen unterworfen. Schon an der Stelle merkt man, wie hanebüchen das ist, zum Beispiel Binnenmarkt zu sagen, als das wäre ein so eine große Errungenschaft und so ein gemeinsamer Besitzstand. Und nicht dran zu denken, dass das eben eine freigesetzte Konkurrenz um die Erträge ist. Und was heißt da, wenn das schon der Stoff der gemeinsamen Regelungen ist, was heißt da überhaupt gemeinsame Regelung? Vielleicht ist da ja ein bisschen Gemeinschaftlichkeit, ein bisschen Gemütlichkeit, ein bisschen Relativierung von Gegensatz zu entdecken. Naja, das gemeinsam regeln, sich ein gemeinsames Regelwerk verschaffen und sich dann auch noch dran halten, das bedeutet, dass Staaten sich wechselseitig darauf verpflichten, in dem Maße, in dem sie sich darauf verpflichten. Ihre Souveränität, die gewaltmäßige Hoheit, die sie haben über Land und Leute, über lebendes und totes Inventar, nicht geltend zu machen in Bezug auf die Resultate der Konkurrenz, in Bezug auf eine Korrektur an den Resultaten, die einem nicht passen, in Bezug auf die Korrektur von Bedingungen, die man für unangemessen, weil für einen selbst nachteilig hält. Was da Gemeinschaft heißt, das ist nicht weniger als die Zumutung, die sie sich wechselseitig bereiten, auf die sie sich auch eingelassen haben. Überhaupt das im Verhältnis zueinander, das zu relativieren, was sie als politische Subjekte überhaupt ausmacht. Staaten sind ja gar nichts anderes, deswegen habe ich vorhin so lang drum herum geredet. Die sind ja gar nichts anderes. Die sind das, was sie sind und die vermögen das, was sie vermögen. Doch gerade als souveräne politische Gewalten über ihren Laden, über ihre Nation, über ihre Völker, den Reichtum, den die produzieren und was das dann so an staatlicher Macht einspielt. Also ausgerechnet das Regiment über die eigene Nation, also auch das Regiment über die Außenbeziehungen der Nation. Wer da was darf, wer da wohin irgendwas verkaufen darf, was man sich bieten lässt an eingetretenen Resultaten der privaten Konkurrenz. Ausgerechnet, da machen sie sehr weitgehende Abstriche, verzichten auf, und das ging ja in Europa und geht in Europa sehr, sehr weit, verzichten auf Kernbestandteile ihrer Souveränität, verzichten darauf, die gegeneinander geltend zu machen. Klar, nicht einfach so, sondern mit der Kalkulation, dass man auf die Weise in Europa eine Ökonomie lostritt, die insgesamt ein Wachstum mit sich bringt, von dem dann jeder was hat. Das ist die Kalkulation dabei. Nur, das macht den Widerspruch, den sehr rasanten Widerspruch, auf den die sich da eingelassen haben, überhaupt nicht weg. Der besteht in diesem irren Tausch, dem Projekt nach mindestens, der Ambition nach, auf Souveränitätsrechte, auf die autonome Ausübung dessen, was staatliche Macht überhaupt bedeutet, in vielen Bereichen der Wirtschaft, gar nicht einfach der Außenwirtschaft, zu verzichten, um die ökonomische Substanz von Souveränität, eine machtvolle, kräftige Ökonomie, von der die Nation was hat und mit der Nation dann auch der Staat, um die umso entschiedener voranzubringen. Und das alles, und nur damit keiner denkt, das wäre jetzt schon genug Widerspruch, und das alles eben, wie ich gesagt habe, als Modus einer überhaupt nicht aufgehobenen, sondern auf die Weise gerade total freigesetzten Konkurrenz gegeneinander. Das ist der Inhalt von Gemeinschaftsprojekt. Das geht bis dahin, dass in keinem deutschen Kuhkaff irgendeine Ausschreibung einfach so stattfinden kann. Wenn sie so und so viel, ich weiß nicht, 100.000 oder wie viel Euro überschreitet, ohne dass das nicht europäischen Normen genügen muss und so weiter. Also es sind gar nicht einfach nur, wir machen keine Zölle und dies und das, sondern richtig sehr weitgehende Verzichtsleistungen darauf, wie man hoheitlich sein Volk organisiert, wie man seine Wirtschaft organisiert, wie man sie reguliert, welche Schranken und Freiheiten und Lizenzen man da in der Nation verteilt. Und das alles immer mit der Perspektive, auf die Weise schaffen wir einen ökonomischen Raum, der Kapitale hervorbringt, die groß und mächtig sind, und dann hat irgendwie jeder was davon. Wobei da schon klar ist, ich meine, das ist jetzt die nächste Schlussfolgerung, wenn das schon der Inhalt ist, erstens, also der Stoff der Gemeinsamkeit, ein kapitalistisches Treiben, dass sie keine Sekunde lang aufgehört haben, gegeneinander zu bilanzieren. Wenn Gemeinsamkeit dann gar nicht einfach positiv eine Gemeinsamkeit ist, sondern der Verzicht auf autonomes Drinrumfuhrwerken, qua Gewalt, die man ja hat, dann ist erstens eines arschklar: Die Sortierung, die jetzt eingetreten ist in Europa, in ein paar Gewinner und ziemlich viele Verlierer, erstmal nur ökonomisch, die ist nicht Resultat eines Versäumnisses, sondern die ist dann das Notwendige, gar nicht, ja, das Notwendige, gesetzmäßig eingetretene Resultat dessen, was sie ins Werk gesetzt haben. Es ist ein Unfug, auf diese wüste Sortierung, die da eingerissen ist, die ganze Völker verelendet hat, die Staaten ziemlich ruiniert hat, die über die Völker regieren. Einerseits und die paar Gewinnernationen andererseits. Das zu nehmen, wie da wäre man irgendwie vom Geist der Gemeinschaft und der europäischen Solidarität oder so, in deren Geist Europa doch mal gegründet worden ist vor Urzeiten, dass das ein Verstoß dagegen wäre. Nein, das ganze Projekt war von Anfang an nichts anderes als eben dies, ein konzertiertes ins Werk setzen, damit entfesseln einer Standortkonkurrenz gegeneinander. Und es ist verrückt, sich das vorzustellen, ohne Resultate, ohne die Konkurrenz nun mal nicht abgeht, nämlich die Sortierung, in welche die sie bestehen und welche die sie nicht bestehen. Und da heißt dann nämlich Gemeinschaft, und um da nochmal drauf zu kommen, und das wird das, die Konkurrenz, die wird durch das gemeinsame Regeln nicht relativiert, sondern verschärft, weil das sich wechselseitig aufgeherrschte Korrekturverbot qua hoheitlicher Gewalt, das setzt überhaupt alle Unterschiede in der ökonomischen Potenz so richtig in Kraft und so richtig frei. Das sorgt überhaupt dafür, dass die Unterschiede, um die es geht in der kapitalistischen Konkurrenz, überhaupt richtig schlagend werden, dass die Waffen einer kapitalistischen Konkurrenz, und die sind irgendwie primitiv, das ist immer Größe und Rentabilität der nationalen Kapitale, der Kapitale eben, dass diese Waffen so richtig scharf werden. Das ist es also, das sollte jetzt endgültig jedem vergangen sein. Bei der Erwähnung von europäischem Frieden einen wohligen Schauer zu kriegen. Jetzt weiß man erstens, was der Inhalt ist. Eine freigesetzte, eine total scharf gemachte Konkurrenz, nicht nur zwischen den Kapitalen, sondern nochmal zwischen den beteiligten Staaten. Eine Konkurrenz um das, was sie überhaupt als Staaten potent macht, den kapitalistischen Reichtum, über den sie verfügen, über den sie immer nur ausschließend gegen andere verfügen. Die Konkurrenz untereinander, also gegeneinander, haben sie losgetreten. Entsprechend radikal hat die gewirkt und entsprechend radikal sind die Ergebnisse. Nämlich auf Seiten der Verlierer der wunderbare Zustand, dass von dem schönen Tausch ich biete Hoheitsrechte, suche ein bisschen Beteiligung an gemeinsamem Markt, von dem ich ökonomisch was habe, beide nicht aufgegangen sind. Verlierer in diesem Projekt zu sein, heißt notwendigerweise, die haben auf Souveränitätsrechte verzichtet und der ökonomische Ertrag hat sich nicht eingespielt, für den das überhaupt alles bloß da sein sollte. Und sie kommen aus dem Mist überhaupt nicht mehr einfach raus. Weil alles das, was sie sind, das sind sie überhaupt bloß, eben gerade deswegen, sind sie überhaupt bloß in Bezug auf Europa. Und entsprechend radikal die Sortierung in Sachen Gewinner, von denen es dann wirklich nicht viele gibt. Man möchte fast von einer Einzahl reden. Deutschland eben vorneweg hat sich dick und fett verdient ökonomisch, zu einer ökonomischen Weltmacht emporgearbeitet, dadurch, dass es den Rest von Europa so benutzt hat. Und es hat dadurch einen wirklichen Zuwachs an Souveränität nach außen, nämlich an Einspruchsmacht gewonnen, die bis an den Rand des Vermögens politischer Diktate geht oder darüber hinaus. Wobei zugleich klar ist, dass der Widerspruch, auf den sie sich da eingelassen haben und der sich jetzt so ein bisschen in sein Gegenteil verkehrt, von der Ambition, da fällt für jeden was ab und deswegen kann sich auch jeder drauf einlassen. Und der schlägt jetzt um angesichts der Sortierung, dass auf der einen Seite überhaupt weder Potenz noch Gründe dafür existieren, dabei weiter mitzumachen. Heißt dann auf der anderen Seite, auch die werden nicht einfach glücklich damit. Die Gewinner, die können gar nicht einfach drüber hinweggehen, dass sie die Gewinner in einem Projekt sind, das lauter Verlierer hervorbringt, die dann erstens in Sachen Ausnutzbarkeit immer mehr zu wünschen übrig lassen und die vor allem an dem politischen Willen es zunehmend fehlen lassen, sich weiter darauf einzulassen, geschweige denn noch irgendwelche Fortschritte zu machen. Und jetzt müsste klar sein, jedenfalls wird es mir jetzt mal so klar, nicht nur, was also Inhalt ist von europäischem Frieden, der Inhalt, über den mit der Vokabel Frieden so vornehm schlanken Fußes hinweggegangen wird, sondern warum Typen wie Merkel und Konsorten jede Woche mindestens dreimal diesen Frieden so dringlich beschwören. Erstens weiß man, was sie davon haben, nämlich worin er besteht. Und zweitens weiß man jetzt auch das, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, wer immer über Frieden, wer das immer im Mund führt und wer ihn beschwört und wer dafür Schulterklopfen haben will, dass er ihn hält, der kennt offensichtlich bei sich oder bei anderen Gründe genug, ihn eben nicht mehr zu halten. Und es ist ja so, dass, da kann man Griechenland als einen, aber gar nicht als den einzigen Fall nehmen, dieser schöne Frieden in Europa Resultate hervorgebracht hat, dafür hat es früher wirklich Kriege gebraucht. Und deswegen ist es tatsächlich eine Leistung, dass sich alle, die dabei mitmachen, den Übergang auf die letzte Vernunft staatlicher Gewalt. Wer Abitur hat, der weiß, dass das Ultima Ratio heißt, und ist immer Krieg mit gemeint. Sich bis dato verboten haben. Wenn man sich überlegt, man kann es sich an den Resultaten überlegen, aber immer mitdenken, die kommen nicht von irgendwo, sondern das sind die Resultate dieses Einigungswerks, dieser Verrücktheit, dieses grandiosen Widerspruchs und Großexperiments einer gemeinsamen, immer weitergehenden Relativierung der Souveränität, der souveränen Macht gegenübereinander, um des ökonomischen Inhalts willens, um den man konkurriert. Wenn man das mitbedenkt, ja, ergeben sich eigentlich sofort zwei neue Fragen, die ich jetzt nicht mehr beantworte. Aber erstens, warum haben Sie sich, und warum heißt da wofür? Wofür haben Sie sich eigentlich auf diesen Widerspruch eingelassen und ihn so weit getrieben? So weit, ich habe es ja schon gesagt, zumindest angedeutet, dass selbst die Gewinner damit zunehmend unglücklich werden. Und eingangs war ja schon der Hinweis, dass die anderen nichts davon haben, sondern dass die sich gefälligst beugen sollen. Das ist den Damen und Herren, sagen wir mal, in Berlin und Paris und Brüssel sowieso das Selbstverständlichste von der Welt. Aber was ist denn dann der Maßstab, dem Sie folgen, den Sie an Erfolg anlegen? Also was ist denn das Warum und wofür, dass sie verfolgen? Und das so eben, dass sie sich auf diese Sorte und vor allem auf dieses Ausmaß an Widerspruch überhaupt eingelassen haben. Und die zweite Frage, die mit der ersten nicht zusammenfällt, ist, warum hatten das überhaupt so lange gehalten? Und dieses Warum ist mit dem Wofür aus besagten Gründen überhaupt nicht identisch. Aus besagten Gründen meine ich wegen richtig der existenziellen Gegensätze, in die sie sich gewirtschaftet haben, lässt sich das, dass sie das ausgehalten haben, alle Beteiligten, ohne den Übergang zum Krieg. Also dass es Frieden, europäischen Frieden tatsächlich mit dem Inhalt gibt, das lässt sich aus den Kalkulationen, die sich darauf gerichtet haben, nicht erklären. Also warum, wofür haben sie sich darauf eingelassen und warum hat das Ding überhaupt so lange gehalten? Das wären die Fragen, die sich anschließen. Jetzt sage ich doch kurz die Antwort. Die ist nämlich dann... Das ist lustigerweise beide Male mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen, sogar mit entgegengesetzten Vorzeichen, lautet die Antwort Amerika. Aber jetzt halte ich mal die Klappe und ich rede auch einfach noch immer weiter, wenn ihr jetzt nicht mal anfangt, euch mit mir zu streiten. Also ist das, was ich so an Schlussfolgerungen versucht habe aufzudröseln. Ist das haltbar? Ergibt sich das aus dem, was ich gesagt habe? Oder ist es rangetragen und falsch oder wie auch immer? Oder er sagt sonst was.
Vielleicht mal zu dem einen Satz, lauter Verlierer hervorgebracht. Das hat mir in zweierlei Hinsicht gemeint, die sowohl Teile ihrer nationalen Souveränität aufgegeben haben, als auch von dem, was sie ökonomisch sich an Machtzuwachs gesprochen haben, im Prinzip auch das Gegenteil eingetreten ist. Da kam mir natürlich die Frage, wieso machen die Verlierer so lange mit? Jetzt muss man, da scheint mir die Antwort Trump nicht ganz plausibel, weil spätestens mit der Finanzkrise hat sich ja dieses Verlierersein, die Resultate, so verschärft, dass ich frage, wieso machen Sie mit? Weiter.
Ja, Trump ist auch.
Lauter Verlierer und ein oder zwei Gewinner.
Aber gut, diskutiert immer alle mit. Trump ist darauf auch nicht die Antwort. Das ist richtig. Das eine, aber wie gesagt, unterbrecht mich immer. Der erste Teil der Antwort, ja, der ergibt sich aus dem, wenn man sich überlegt, was heißt da eigentlich Niederlage, was heißt da Verliererstatus? Der steckt schon, wenn man dem mal nachgeht, was da alles dazugehört mit drin. Vielleicht ist es ja manchem aufgefallen, über den Euro habe ich noch gar nicht geredet, aber wurscht. Jedenfalls, dass die in Europa und mit Europa nicht viel zu lachen haben, Die Völker sowieso nicht. Die sind als sowieso verplant und vernutzt als erstens Manövriermasse, richtig Benutzungsmasse in diesem ganz hässlichen Sinn des Wortes des Kapitals, insofern dann auch der ihrer Hoheiten. Da war Wohlstand immer schon gleichbedeutend mit, der ist ein untragbarer Besitzstand, wenn man in Europa erfolgreich sein will. Okay, aber auch, dass diese Nationen, als staatliche Gewalten, die aus der kapitalistischen Bewirtschaftung ihres Standorts und das alles in ganz viel Außenbeziehungen mit anderen und in Konkurrenz mit anderen Standorten, die daraus überhaupt ihre sachliche, ihre materielle Machtbasis beziehen, dass auch die so abgeschifft sind, so richtig bis dahin, dass sie auf Drittweltstatus zurückgefallen sind und sich eine Troika bei sich rumspringen lassen müssen, die ihnen haarklein vorerzählt, was sie zu tun und zu lassen haben und was sie auf keinen Fall dürfen. Das schließt überhaupt ein, oder nee, sagen wir mal so rum, das schließt überhaupt nicht ein, dass sie außerhalb von Europa überhaupt eine bessere Alternative hätten. Das ist mal noch der vorsichtige, aber nur der erste Teil, aber der hat sein Gewicht. Das, was diese Nationen sind, das bleibt dann gar nicht aus. Nach, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten Binnenmarkt, die kapitalistische Konkurrenz als Resultat es tatsächlich hervorbringt, dass das, was die europäischen Standorte sind, sie in Bezug auf den Rest Europas sind. Das stellt sich zumindest nicht lässig überhaupt für keine Nation, dass sie sagt, naja, wenn es dann nicht gut aufgeht, dann scheiden wir einfach wieder aus. Die haben sich davon abhängig gemacht, dass sie von europäischem Kapital benutzt werden, dass sie sich für das geöffnet haben, dass sie dann auch Zugang kriegen, gerade die Verlierer, Zugang zu irgendwelchen Fördermitteln und so weiter. Und sogar für so eine, ja, auch in weltwirtschaftlichen Maßstäben gerechnet, ziemliche Wuchtbrumme wie Großbritannien, merkt man doch, wie heikel das ist, da wieder auszusteigen. So heikel, das hat man ja mitgekriegt, auch in Großbritannien der Brexit gar nicht einfach das Resultat einer ökonomischen Güterabwägung war. Das ist mal der Antwort erster Teil. Und der Antwort zweiter Teil, lautet, offenbar ist nicht nur ökonomisch dieses Europa für alle die sich darauf eingelassen haben, eine ziemlich alternativlose Sache geworden oder von vornherein gewesen. Gerade wenn du an diese späten Anschlussstaaten denkst, diese Osteuropäer, die ja gleich so angetreten sind mit jetzt prima, Sozialismus weg, jetzt machen wir Kapitalismus, das ist die gute Nachricht. Die schlechte war, sie hatten kein Kapital, und Kapitalismus ohne nationales Kapital ist ein bisschen eine blöde Angelegenheit. Für die war, sie machen als Nation, rüsten sie auf Kapitalismus um, von vornherein gleichbedeutend damit, dass sie ziemlich alternativlos auf Europa angewiesen sind. Deswegen haben sie sich auch nach allen Maßstäben eines anständigen Nationalisten unwürdig sich jedes Diktat von Europa gefallen lassen, sich da ziemlich ruiniert. Aber eben, weil sie alternativlos zumindest einen ökonomischen Sinn drauf verwiesen waren. Aber nochmal, gerade angesichts der ziemlich ans Existenzielle gehenden Verheerungen, die das hervorgebracht hat, dieses wunderbare Einheits- und Einigungswerk, ist es allein mit ökonomischen Kalkulationen dann eben doch nicht zu erklären. Und wenn ich vorhin so, ich habe ja an zwei Stellen euch darauf hingewiesen, mit dieser ewig beschworene und immer mehr beschworene europäische Frieden als großartige Leistung, mal abgesehen von der Verrücktheit davon, von der theoretischen Frechheit, die darin steckt, dass man das, dass man sich dafür lobt, reell genommen ist es ein Hinweis drauf, sie haben immer weniger Gründe dafür, ihn zu halten. Was hält sie davon ab, dann doch, und gerade angesichts dessen, dass es so richtig ans Eingemachte geht, dass ein Staat wie Griechenland sein Volk als produktive Basis verloren hat, so weit will ich da gehen, in dem Urteil über das, was da politökonomische Niederlage heißt. Warum ist von keiner Seite aus das überhaupt erwogen worden, solche verheerenden Resultate mit der Gewalt, über die man verfügt, national zu korrigieren? Da ist definitiv erstmal das ist allein aus dem, was Sie da erklären, was Sie da machen und was es mit Ihnen angerichtet hat und wie Sie kalkulieren, nicht erklärbar. Da braucht es einen äußeren, dritten Grund. Und der ist ein inzwischen ziemlich erodierendes, ganz grundsätzliches Gewaltverbot, das in Europa gegolten hat, und zwar als Bestandteil dessen, dass es überhaupt im Westen gegolten hat, nämlich von Amerika durchgesetzt worden ist. Also insofern nicht Trump, sondern das war eine Leistung der USA, den Westen zusammengeschmiedet zu haben und in dem Westen dafür gesorgt zu haben, dass die nationalen Gewaltmittel als Gewaltmittel nicht gegeneinander in Anschlag gebracht werden. Das war überhaupt, also insofern jetzt, nur damit er das nicht verpasst, jetzt haben wir quasi die vierte Widerlegung von diesem ekelhaften Selbstlob der Europäer, was wir für knuffige Friedenstypen wären. Und das schon 70 Jahre lang. Sobald man das mal nach der reellen Seite nimmt, das ist zwischen Ganoven wie denen, die sich bis an den Rand des Ruins ausnutzen und fernnutzen, tatsächlich eine Leistung, da nicht den Übergang, den Krieg zu machen. Solange man es mal nach der reellen Seite nimmt, muss man leider sagen, es ist nicht ihre Leistung. Also leider im Sinn von, auch das können Sie, noch nicht mal das können Sie sich zugute halten. Es ist gar nicht ihre Leistung gewesen. Sondern das ist die Leistung der amerikanischen Vormacht gewesen, im Westen dieses Prinzip durchgesetzt zu haben, dass es untereinander nur zivil zugeht. Das ist dann deswegen auch einer der ernsthaften Einsprüche und Bedenken, die von hier aus jetzt immer Richtung Amerika gehen. Da gibt es viel Albernheiten, dass der Tump ist, dass der, ach was weiß ich, kennt er ja alles selbst, dass der sich nicht an die Werte hält, die einen angeblich verbinden, so über den Ozean und so. Aber das ist eine wirkliche, eine zu Recht zirkulierte Befürchtung, dass die USA unter Trump in dem Maße, in dem sie den Westen als dieses feste, unhinterfragbare Bündnis auflösen, zwischen dessen Mitgliedern sich Gewalt per se verbietet, dass sie auf die Weise auch diesen prämissenmäßigen Frieden in Europa, der jenseits aller Kalkulationen zu gelten hatte, dass sie den auf gleiche Weise erodieren.
Also ich weiß nicht, ob ich richtig verstanden habe in deiner Ausführung. Der erste Grund für das Weitermachen dieser Verlierer-Nation. Habe ich nicht verstanden, das sehe ich auch so. Du hast es genannt, die Alternativlosigkeit, eben eine Existenz der Souveräne außerhalb der EU. Das habe ich verstanden. Den zweiten Punkt habe ich nicht ganz verstanden, wieso du dann sagst, es ist nicht nur eine ökonomische Alternativlosigkeit, sondern es hat einen politischen, einen marktmäßigen zweiten Grund, nämlich dieses Gewaltverbot untereinander durchgesetzt durch die Amerikaner. Ich weiß nicht, warum du da gleich den Übergang machst auf Krieg, Frieden, weil es geht ja erstmal darum, Alternativlosigkeit im ökonomischen Bereich hieße ja, es gibt keine Alternative zum Euro oder zur EU. Ich weiß nicht, warum du da gleich den Übergang machst, eben zu Krieg-Frieden-Frage. Oder wieso da noch dieses grundsätzliche Gewaltverbot dazukommt.
Ich verstehe das so, die zwei Fragen, die er aufgeworfen hat, die lauteten doch, was ist denn der Grund für die kalkulierenden europäischen Staaten? Erstens, was ist denn der Grund dafür, sich auf diesen jetzt hier auf dieses Projekt, was als Widerspruch jetzt gekennzeichnet worden ist, überhaupt einzulassen? Warum machen die das? Welches Interesse haben die daran, sich auf diese, sich auf den Widerspruch dieser Vergemeinschaftung, deren Inhalt die Freisetzung der Konkurrenz gegeneinander ist, sich einzulassen? Und die zweite Frage, warum warum ist dieser Widerspruch, warum geht dieser Widerspruch überhaupt so durch die Jahrzehnte dahin, wenn es doch also habe ich so verstanden, wie wenn es doch nun mal ein Widerspruch ist, warum ist denn der haltbar? Und dass das was mit Fragen von Krieg und Frieden zu tun hat, meine ich, das liegt daran, dass die Konkurrenz, die man da also die ökonomische Konkurrenz, ja, die da freigesetzt ist, dass die Vergemeinschaftung, auf die diese europäischen Staaten sich einlassen, die braucht, die hat notwendig zur Bedingung, dass sie wechselseitig darauf verzichten, die Resultate dieser freigesetzten Konkurrenz nicht gelten zu lassen. Also gewaltmäßig zu korrigieren, sich diesen Resultaten zu entziehen. Dass das überhaupt nicht in Frage kommt, das ist schon die Bedingung dafür, dass man ein Gemeinschaftswerk errichtet, was die Konkurrenz und die Gnadenlosigkeit der Resultate der Konkurrenz und dass die dann tatsächlich gelten, das zum Inhalt hat. Dann ist die Prämisse dieser ganzen Konstruktion ist der Gewaltverzicht untereinander.
Als Ergänzung dazu vielleicht noch folgender Gedanke. Souveränitäten sind die letzten, die sagen, ach, wir müssen Sachzwang geben, der Werke. Also du hast ja nochmal darauf hingewiesen, ja, ökonomisch alternativlos. Diese Alternativlosigkeit ist ihr Schaden. Also warum anerkennen die denn diese Alternativlosigkeit? Als Souverän, der quasi aus eigener Macht, Vollkommenheit, Sachzwänge stiftet und nicht sich ihnen alle unterwirft. Und da war dann die Antwort jetzt drauf zu sagen, ja, dass die nicht hingehen und diesen Sachzwang aus der Welt schaffen, zumindest vom Zweck oder vom Willen, das liegt daran, dass sie in einen ganz anderen Krieg- und Friedenszusammenhang einsortiert gewesen sind. Der Name dafür war der Westen, die NATO. Die Amerikaner haben alle Staaten, die sie kriegen konnten, in dieses Bündnis hineingepresst. Und die daran haben sie mitgemacht, weil es diesen bösen Kommunismus gab. Also auch da der negative Grund, diesen Gewaltverzicht untereinander zu akzeptieren. Weil dieser Gewaltverzicht, kann man auch so sagen, weil die Kehrseite einer imperialistischen Kriegsbereitschaft, die laufend gepflegt worden ist gegenüber den Russen, gegenüber den Sowjets. Aber nochmal zu dem Punkt vorher. Also, man muss sich klar machen, das ist nicht selbstverständlich für Souveränität zu sagen, auch so, dass du sagst, warum ja, ist in Ordnung. Nein, das ist das, was er beseitigen will. Wenn er das, dann gibt es zwei Antworten, weil er kann nicht. Und es gibt einen Grund, der ihn abgehalten hat, weil er einen besseren hat.
In deinem.
Doch noch als Ergänzung. Warum kriegen sie nicht aus? Ja? Das ökonomisch hat man jetzt gerade um die Folgen. Vorhin wurde mal gesagt, wenn die Staaten am Bündnis beitreten, da gibt es nicht die Dritte. Wie sieht es bei den potenziellen Kandidaten aus, die aussteigen? Die wurden ja alle in der Zeitung gehandelt. Die Briten haben darauf spekuliert, noch ein paar davon zu überzeugen, dass ihre nationale Zukunft das besser bedient ist, wenn sie austreten. Das ist nicht Erfolg. Warum? Weil zum Beispiel die Oststaaten, als sie ihre Selbstständigkeit gekriegt haben mehr als 25 Jahre, sich auch politisch gleich eine Raison zugelegt haben, die sich gegen Russland gerichtet hat. Also ein Bündnis gesucht haben, wo sie ihr politisches Projekt weit gut auf oben gesehen haben. Also der Westen, es war ja gar nicht so, dass sie von den Amerikanern zu ihrem Anti-Russen-Standpunkt genötigt werden müssen, sondern umgekehrt. Sie haben in Europa ihre ökonomische Grundlage für ein staatliches Projekt gesehen, das auch auf Europa baut, sich nämlich gegen Russland zu richten. Und auch das ist ein Grund, nicht auszutreten und als Blockfreier oder irgendwas zwischen die Fronten zu geraten. Das gilt zumindest mal für diese ganze Ostmafia.
Beziehungsweise dann hängt es eben daran. Lauter. Dann hängt es eben daran. Und es ist, wenn man mal an so einen Staat wie Polen denkt oder auch die Balten, da stellt sich ja genau umgekehrt dar. Die können in ihrer sehr dezidierten Feindschaft gegenüber Russland mit einem Kurs der EU, der in Russland noch was anderes sieht als ein Feind, als eine schlimme Vormacht, gegen die man sich militärisch behaupten muss, wenig anfangen, und sie torpedieren den auch. Also das kriegt man doch mit, dass sowohl auf dieser Ebene der Feindschaften, die Staaten für sich als existenziell definieren, sie gar nicht mehr recht einig sind in diesem Block. Und kaum sind sie das nicht, macht sich das in allen möglichen anderen Fragen als richtig als Störung, als sehr wirksame Störung geltend. Und umgekehrt. Also dieses Zitat mit, welches war denn das? Zitat Nummer 5. Da lässt Griechenland aus seinen Gründen das Mittun bei einer Feindschaft missen, die jetzt wiederum von Seiten des europäischen Zentrums, also der europäischen Vormächte und in der Kommission institutionalisierten europäischen Willen mal wieder vorangetrieben wird. Aber wenn das so ist, in beide Richtungen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass der letzte zwingende Grund für Souveräne zusammenzuhalten, eben weil es eine Gewaltfrage ist, überhaupt nur in einer durch eine Gewaltaffäre geliefert werden kann, die ihrerseits absolut existenzieller Natur ist. Das war das, was er vorhin gesagt hat. Alle ökonomischen Abhängigkeiten, so eminent die sein mögen, so wirksam die sein mögen, die sind immer was Relatives. Das merkt man doch gerade an einer Nation wie Griechenland, die so richtig auf den Hund gekommen ist ökonomisch, aber dass sie auf den Euro so total verwiesen ist, wie sie umgekehrt nichts von dem hat, ja durchaus auch die Kalkulation oder den Standpunkt in diesem Griechenland hervorgebracht hat, was nützt, warum sollen wir uns in der Abhängigkeit, so dringlich sie ist und so beschissen wir dann und noch viel beschissener wir außerhalb Europas dastehen mögen, aber warum sollen wir uns das antun, wenn der Preis dafür ist, dass wir noch nicht mal souverän sind? Also das ist überhaupt, das ist, auch wenn du das die Fälle durchgehst, das ist auch dem Material nach schon gar nicht so, dass die ökonomischen Abhängigkeiten einfach so für sich absolut gelten und wirken. Da sorgen ja umgekehrt die Staaten dafür, dass sie da möglichst rauskommen. Also und wieder ist Griechenland eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Das, was er vorhin gesagt hat, Souveränität heißt doch nach der Seite erstmal, für mich gibt es keinen Sachzwang. Hatte da die praktische Verlaufsform, wir schauen uns um als Griechen. Wir suchen uns dann Alternativen. Vielleicht tun wir sie auf. Und dann sind sie wegen der Dringlichkeit, mit der sie sich da auf die Suche begeben haben, sogar bereit gewesen, dass unter Verstoß gegen, wenn du so willst, strategische Richtlinien innerhalb Europas zu unternehmen. Und mit China und Russland zumindest versuchsweise Kooperationen einzugehen, die überhaupt die überhaupt zur europäischen Generallinie gar nicht gepasst haben. Aber das schwimmt alles noch unterhalb dessen, dass auch das einschließt, einfach richtig ein politisch souveränes sich drüber hinwegsetzen, was es an eingetretenen Konkurrenzresultaten gegeben hat und dass man die als Recht, das über einem zu gelten hat, auch als Staat anzuerkennen hat, das ist das alles nicht gewesen. Also da merkt man, wie wenig selbstverständlich das ist, dass sich Staaten sowas gefallen lassen und gerade wenn es so richtig ans Eingemachte geht. Wie eben dann deshalb das die Frage aufbringt, wieso ist denn das so, wieso ist denn das so die Prämisse, an die sich alle einstweilen noch halten? Und das kannst du eben aus dem Verhältnis untereinander, an Verlauf, Inhalt, Verlauf und Resultat der Konkurrenz eben gar nicht erklären, sondern das brauchte. Und das hat Amerika tatsächlich geleistet. Das brauchte die Durchsetzung des Prinzips unter uns keine Gewalt. Das heißt ja bloß auf der anderen Seite, was heißt bloß, das ist ja die andere Seite davon, dass alles andere dann gilt. Dann gilt alles, was an ökonomischer Sortierung stattfindet. Als Recht. Dann gilt überhaupt, dann ist das, was man miteinander vereinbart, wie ein Sachzwang, wie ein übergeordnetes Recht, unter dem die nationale Souveränität steht. Wenn das ausgeschlossen ist, dass sie ihre Freiheit tatsächlich in dem fundamentalen Sinne gebraucht, der sie überhaupt zu einer Souveränität macht, nämlich per Gewalt. Und der Grund wiederum, den hat er ja auch zumindest angedeutet, und das ist ja die Lieblichkeit dieser Subjekte und dieser Welt, die so errichten. Die Wirksamkeit dieses Gewaltverbots, die hat überhaupt davon gelebt, dass wiederum der Grund dafür war, eine Gewaltaffäre überhaupt noch viel, viel größeren Kalibers, nämlich eine weltkriegsträchtige Feindschaft gegen die Sowjetunion und ihren Block. Und wenn die, ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat, die Merkel in Washington, wie die auf ihre Merkel-mäßige Weise so, immer so halb sachlich und dann doch rührend so dahergeredet hat. Die hat mal wieder, das ist ja auch nicht zum ersten Mal gewesen, so diese Figur gebraucht. Früher, da war noch Kalter Krieg und da wussten wir, also erstens, die anderen waren froh, dass wir uns ein bisschen zurückgehalten haben in Gewaltfragen, dass sie davon uns nichts befürchten mussten, und umgekehrt, wir konnten uns sicher sein, die anderen, die machen schon. Das ist ihre Art und Weise auszudrücken, und dass das jetzt vorbei ist und deswegen Deutschland selber und so weiter und sich nicht mehr verstecken darf etc., das ist ihre Weise, darauf Bezug zu nehmen, dass die alte Front, die es zwischen Ost und West gegeben hat, und die gar nicht einfach eine Wahl zwischen Kapitalismus und einem spinösen Sozialismusprojekt, sondern zwischen zwei atomkriegsbewaffneten und atomkriegsfähigen und atomkriegsbereiten Machtblöcken. Das war überhaupt das, was den Gewaltverzicht im Westen und als sozusagen als Abteilung, als prominente Unterabteilung davon, den Gewaltverzicht in Europa nicht als Option auf die Tagesordnung, sondern als Prämisse erzwungen hat. Und deswegen ist es überhaupt möglich, dass mal so ein Staat wie Griechenland immer mit Verweis auf europäische Paragraphen, als ob die gerade so gelten würden. Also wie für unser einen, die Paragraphen der StVO, da gelten sie ja auch nicht einfach, sondern man wird bestraft, wenn man sich nicht dran hält. Dass einfach richtig so rechtlich, technisch Affären abgewickelt werden, die eine ganze Nation komplett ruinieren. Und die Griechen ja nicht, aber diese Halotris da aus dem Osten, die liefern wie die Gegenprobe. Die in der Weigerung, einfach sich an europäisches Recht zu halten, beschwören eigentlich richtig, die beschwören die Frage herauf, was gilt denn das? Wenn Sie zum Beispiel sagen, es gibt zwar europäische Beschlüsse, sagen wir mal in der Flüchtlingsfrage, sagen wir in der ganzen Institutionenfrage, acquis communautaire, was weiß ich, das mit den Richtern und so, wie sind die zu bestellen und zu bestallen und so weiter. Und dann halten Sie sich nicht dran, und dann verstoßen sie gegen europäisches Recht, von dem man doch bisher immer so den Eindruck hatte, das gilt. Und da hält sich jeder dran, quasi weil er muss und nicht anders kann. Die führen vor, nein. Dann ist aber auch, dass es bisher andersrum funktioniert hat. Und nicht einfach dadurch zu erklären, dass sich irgendwie alle dran halten wollten. Weil wie gesagt, die Resultate, die sind ja nicht erst seit vorgestern sehr, sehr gegensätzlicher und existenziell bedrohlicher Natur für so manche Beteiligten. Nur um das, damit eine Frage fertig zu beantworten. Das gehört eigentlich noch zum ersten Teil der Antwort dazu. Wir haben eigentlich jetzt bloß über diese oder das vor allem an diesen Abgeschifften, an den in der Konkurrenz unterlegenen Nationen gemacht. Ja, vor allem den ersten Teil der Antwort. Da hatten sie doch Gründe dafür, ökonomischer Art, politökonomischer Art, die die Sache so alternativlos für sie gemacht haben. Das hatte bei Staaten wie Deutschland eine ganz andere positive Natur als bei denen wie Griechenland, wo Alternativlosigkeit wirklich die Alternativlosigkeit von einem Schaden bedeutet hat, und zwar eben schon ziemlich früh. Da ist es der Erfolgsmaßstab gewesen, an dem sie sich immer orientiert haben. Da ist es dieses, wir machen Europa, wir lassen uns auf diesen Widerspruch ein, der ja auch, wenn er aufgeht, ein Widerspruch ist, diesen verrückten Tausch zwischen Souveränitätsrechten und ökonomischem Souveränitäts-, also Machtzugewinn, dass sich so eine Nation wie Deutschland darauf eingelassen hat und dann auch das durch alle Widersprüche hinweg immer nach vorn weitergetrieben hat, immer jeden Widerspruch, der sich aufgetan hat, jeden Gegensatz, der sich aufgetan hat, immer nach vorne aufgelöst hat im Sinne von, da müssen wir noch mehr Europa machen. Jede Schwierigkeit, auf die wir treffen, ist für uns gleichbedeutend mit dem Sachzwang, wir müssen es weiter vorantreiben. Das erklärt sich bei einer Nation wie Deutschland und auch bei Frankreich daraus, woran die sich überhaupt in Sachen Erfolg, erfolgreiche Benutzung von den eigenen Land und Leuten, erfolgreiche Ausnutzung dafür des Auslands orientiert haben. Und das war eben wieder das, was ich vorhin so kryptisch gesagt habe, in beiden Fällen lautet die Antwort Amerika. Das waren eben die USA, an denen sie Maß genommen haben und denen sie es nicht gegönnt haben, mal so psychologisch ausgedrückt, dass sie ihre überlegene Konkurrenzposition auf der Welt ein für alle Mal behalten sollten. An dem ökonomischen und weltpolitischen Status der USA hat eine Nation wie Deutschland und Frankreich Maß genommen. An dem haben sie sich für zu klein befunden. Und das war für sie der dringliche Grund, sich auf dieses welthistorische Großexperiment einzulassen und das durch alle Widersprüche bis heute voranzutreiben. Das ist so endgültig die große historische Verrücktheit von diesem Projekt. Seine ganze Stoßrichtung von Seiten derer, die nicht einfach nur dann mal irgendwann im Laufe der Zeit einkassiert wurden, sondern von Seiten derer, die es erfunden und immer vorangetrieben haben und die dafür die anderen benutzt und bis zum Bankrott ausgenutzt haben, war es von Anfang an ein Projekt gegen Amerika, nämlich gegen dessen Sonderstellung in der Welt. Um die hat man gerungen, daran hat man Maß genommen und das war der Plan. Als Einzelnation schaffen wir das nicht, denen jagen wir ihre außerordentliche Sonderstellungen nur im Rahmen dieses Gemeinschaftsprojekts ab. Und gerade darin, in diesem Konkurrenz, in diesem sehr ehrgeizigen und um keinen Widerspruch verlegenen Konkurrenzprojekt gegen die USA, hat es davon gelebt, dass Amerika ihn, den Protagonisten, den Hauptnationen, dafür die Grundlagen geliefert hat. Und die allererste und allerfundamentalste eben ist das gewesen, hat Amerika für den Frieden gesorgt in Europa, auf dem dieses ganze schöne widersprüchliche und gegensätzliche Einheitswerk überhaupt beruht hat. Das ist der zweite Grund, warum sie jetzt das Flattern kriegen, wenn der Trump so auftritt und sagt, was interessieren mich diese Bündnisse von gestern? Das eine ist, womöglich stiftet Amerika demnächst nicht mehr diese und er, das hat ja schon längst begonnen, dass Amerika diese prämissenmäßige Einheit mit dem allerersten Inhalt Gewaltverbot untereinander kündigt und aber gleichzeitig geben diese Nationen, Deutschland und Frankreich, gerade wegen dem, was sie errungen haben an Erfolgen, in Sachen Gleichziehen, zumindest mal in die Nähe kommen von dem, was Amerika so darstellt auf der Welt, geben die ums Verrecken dieses Projekt nicht auf. Und überhaupt bloß aus der Logik folgt diese Dialektik, die auch jedem irgendwie einfach einleuchten soll. Je größer die Schwierigkeiten sind, je größer die Gegensätze in Europa sind und die Äußeren, mit denen Europa zu tun hat, umso mehr muss man es vollenden. Das gilt sonst auch für keine Party und für nichts.
Ja, und auch da gilt natürlich, dass von Anfang an, wo jemand mit dem Gewehr draufgelegt hat, das ist kein Gemeinschaftswerk der Deutschen und der Franzosen. Also man legt die wichtigen Ressourcen zusammen und so weiter, weil man ja ein gemeinsames Zweck eigentlich einen Zweck davon. Sondern dann schaffen sie sich Europa diesen Binnenmarkt und ihr Geld als dieses Konkurrenzprojekt. Aber dann, das war das eine vorhin, wird immer noch international abgerechnet. Und auch der Erfolg gegen dieses europäische Projekt, gegen den Ami-Imperialismus, wird ja national verfolgt, in Konkurrenz gegen den anderen. Ja, das ist ja auch der Besuch von Macron und von der Merkel in der letzten Woche in Washington ein wunderbarer Beleg dafür.
Darauf wollte ich am Anfang hinweisen. Das ist, dass sie einen gemeinsamen Konkurrenten haben. Da erstmal in diesen Artikeln so verschroben vorgestellt, einer, den man so, ein ausgerasteter Medientycoon mit einem hässlichen Hochhaus in New York, der dummerweise Präsident geworden ist, den muss man zur Raison bringen. Naja, die Wahrheit ist das nicht. Die Wahrheit ist schon das Konkurrenzprojekt, dass man nicht gegen den Mann hat, sondern als europäische Nation gegen Amerika. Das bringt die gegen den auf. Aber dieser gemeinsame Konkurrent bis inzwischen Gegner, diese gemeinsame Konkurrenz und Gegnerschaft zu teilen gegen Amerika, das ist das, was er sagt und worauf und was die einem eigentlich sagen, ohne dass sie es erklären. Das muss man dann immer selbst. Das relativiert überhaupt nicht die Ausschließlichkeit, die ihre nationalen Ambitionen auch im Verhältnis zueinander haben. Da addiert sich auch in Bezug auf Amerika nicht einfach Macronsche Kumpelhaftigkeit mit merkelscher Sachlichkeit. Also französische Macht mit deutscher Macht. So, eben, die sagen ja, in dem Maße, wie der Macron es schafft, den Trump, also Frankreich es schafft, die USA zu irgendwas zu bewegen, zu irgendwelchen Zugeständnissen, ist es nicht Deutschland gewesen. Und man weiß gar nicht, was schlimmer ist. Jedenfalls dieser Spiegelartikel, der ist wirklich eine, der ist großartig. Der laviert die ganze Zeit hin und her, sagt, ja wunderbar, aber wo bleiben dann wir? Und der hat auf seine dumme, begriffslose, eben aus purer Parteilichkeit gespeiste Art und Weise, hat er aber recht. Der bringt uns nicht einfach, also der Macron bringt uns dann nicht einfach irgendwie nette Erfolge, die wir als Europäer abfeiern können. Und das kann man ausdrücken als, der hat ein Ego, das ist mindestens so größenwahnsinnig wie das vom Trump. Also das kann man etwas sachlicher ausdrücken. Womöglich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, macht er das dann zum Berufungstitel dafür, uns in Europa den Schneid abzukaufen. Jetzt weiß man, dass das nicht einfach was Lässliches ist, eben was sie lassen könnten im Sinne der großen Gemeinsamkeit, die doch irgendwie über uns allen schwebt. Sondern ohne das ist dieses Projekt überhaupt nicht zu haben.
Ich habe das gerade mal erwähnt, weil ja in manchen Punkten jetzt wir Europäer so tun, als unter dem Titel Europa fertig machen würde. Als gilt es jetzt, auf manchen Feldern wirklich gemeinsame Sache zu machen. Also das Einschlägige ist ja die Verteidigung da. Die gemeinsame Verteidigung zu diesem. Und da wird immer auch in der Öffentlichkeit so getan, ja, jetzt leben wir zusammen, endlich mal. Alleine sind sie auch nicht so unproduktiv. Und dann, wenn die Franzosen mit ihren Waffen allein auf Syrien ziehen und die Deutschen sich raushalten, dann wird das als Inkonsequenz behandelt. Und sie doch jetzt mal wirklich was gemeinsam vorhaben. Und es nimmt auch nicht ernst, wie da der Standpunkt der Konkurrenz zu dem Zusammenleben von so Waffenprojekten gehört. Das ist ja gar kein Widerspruch, eine Inkonsequenz, sondern weil ja jeder dieses ganze Europa mit seinem Anti-Amerikanismus für seinen Anti-Amerikanismus mobilisieren will. Gibt es denn auch die Konkurrenz um irgendwelche gemeinsamen Rüstungsprojekte und nicht einfach ein Zusammenleben und am nächsten Tag halten sie sich wieder nicht dran.
Weil ich habe das, bin jetzt nicht ganz sicher, ob das gegen das steht, was du sagst, aber diesen Punkt, je größer, also von wegen bei den Fäden, die man zu Hause feiert, gilt diese Logik nicht, aber hier würde sie gelten. Je prekärer diese Veranstaltung Europa wird, was die Resultate, die das für manche seiner Mitglieder zeitigt, je größer deswegen auch der Unwille wird, sich darauf weiterhin einzulassen und so weiter und so fort, umso größer wird jetzt die Notwendigkeit der Vollendung dieses Europa zu einer wirklichen Union. Ich meine, dass der, das ist, man kann ja meinetwegen sagen, wenn die die Notwendigkeit einer Gemeinsamkeit beschwören, dann ist das immer noch, also dann ist das auch schon wieder überhaupt nicht damit identisch, dass sie die Konkurrenz in ökonomischen wie in strategischen Fragen untereinander jetzt mal bleiben lassen würden, sondern das sind dieselben nationalen eigensüchtigen Kalkulationen. Bloß die Notwendigkeit dieser Vollendung, die ist wirklich gegeben. Also die ist nicht einfach Geschwätz in dem Sinne, sondern gerade, ich habe mir das so gedacht, jetzt, wenn Europa jetzt damit konfrontiert ist, dass diese außereuropäische und außerökonomische Grundlage dieses ganzen europäischen Projekts, Stichwort Amerika garantiert die Grundprinzipien eines Westens und so weiter. Gerade jetzt, wo diese außereuropäische Grundlage des europäischen Projekts entweder gefährdet ist oder vielleicht schon außer Verkehr gezogen oder sowas, steht Europa quasi vor dem neuen Widerspruch oder jetzt vor dem Widerspruch, dass es diese Grundlage, die ganze Zeit gar nicht seine eigene Leistung gewesen ist, irgendwie selber bewerkstelligen muss. Dann ist das jetzt der nächste Widerspruch.
Ja. Also
ich würde das gar nicht als nächster Widerspruch jetzt einfach so einführen, sondern ich überlege an folgender Sache rum. Der Trump sagt, America first, und ich erzwinge für Amerika positive Konkurrenzresultate. Worauf stoßen eigentlich die Gewinner in Europa, die großen Mächte? Die stoßen darauf, naja, in ihrer Art und Weise war dieses Europa auch angelegt darauf, dass sie selber durch das ganze Europa ihre Machtbasis, ihre ökonomische Basis und sonst wie vergrößern gegenüber diesen großen Konkurrenten. Jetzt kommen die nicht auf die Idee zu sagen, na dann lassen wir es halt. Dann, wenn schon innerhalb von Europa unsere Konkurrenz dazu führt, dass manche nicht mehr mitmachen wollen und andere darunter leiden, dann lassen wir es, sondern dann sagen sie, gerade die Großen, dann erzwingen wir doch jetzt bitteschön mal, dass wir diesen Laden zusammenhalten. Er muss zusammenhalten. Das ist doch überhaupt die Grundlage von Deutschlands Macht, den anderen zu sagen, wo es ökonomisch lang geht. Das ist die Grundlage von Frankreichs Macht, zu sagen, hier ist die größte Militärmacht in Europa und daher haben wir auch ein klares Mandat, zu sagen, wo es in Europa lang geht und so weiter. Wenn die jetzt sagen, sie wollen auf keinen Fall auf diese Machtbasis verzichten, dann ist es ihr Projekt, Europa jetzt zu vollenden. Und dann stoßen sie auch darauf, dass eine ganze Reihe von anderen Staaten sowohl ökonomisch wie in ihren politischen Kalkulationen meinen, stimmt das denn wirklich, dass wir jetzt, wo die ökonomische Kalkulation von uns entfallen ist, nämlich mit Europa werden wir auf jeden Fall besser dastehen als ohne. Wo das entfallen ist, da kalkulieren die auch, ob sie überhaupt dabei bleiben wollen. Und daraus ergibt sich dann so etwas wie die Frage der Unterordnung der anderen, wo man jetzt vorantreibt. Europa muss so etwas werden wie ein Organ, das nicht auseinanderfallen darf, auch wenn ökonomisch oder politisch andere Staaten, die innerhalb dieses Verbunds sind, damit nicht unbedingt gut fahren, sondern eher im Gegenteil Gründe haben, dagegen zu sein.
Ich glaube, ihr redet über zwei Sachen, die sich ergänzen. was du sagst, genau, das stimmt. Vom Standpunkt der Protagonisten Europas ist aus besagten Gründen die Sache dringlicher als je zuvor. Und das ist gleichbedeutend mit dem, was da dringlicher ist. Auch das war ja, merkt man, wie man allmählich alles wieder einholt. Das ganze Gequatsche von solchen Postillen. In Bezug auf das, ich am Anfang gesagt habe, da soll man erste Hinweise draus gewinnen. Vollendung ist dringlicher als je zuvor und das ist gleichbedeutend mit Unterordnung der anderen. Und zwar, es ist mehr denn je identisch. Aus den Gründen, die du sagst, nämlich parallel zu dem, dass die europäischen Hauptmächte einen immer dringlicheren Grund entwickeln, ihre Konkurrenz gegen Amerika jetzt voranzutreiben, entfällt den anderen überhaupt der Grund, bei Europa mitzumachen. Das heißt aber, und da bin ich jetzt bei den beiden Wortmeldungen, das heißt aber wiederum auch gar nicht, dass in Bezug wenigstens auf die europäischen Briten, dass eine Gemeinsamkeit zwischen Frankreich und Deutschland stiften würde. Oder so rum, die Gemeinsamkeit, die sie in Bezug auf die Briten haben, relativiert überhaupt nicht, dass zwischen Frankreich und Deutschland Europa eine Frage ihrer Konkurrenz ist, und zwar auch mehr denn je. Und das Einzige, was an seiner Rede vorhin falsch war, das war die Formulierung kein Widerspruch in seinem zweiten Satz. Das ist ein Widerspruch, dass sie, und es wird immer mehr einer, dass sie nicht aufhören, national zu rechnen, nicht nur in ökonomischen, sondern auch in politisch machtmäßiger Hinsicht. Und da vor allem, was ihre Waffen überhaupt, also das, was ihre Gewaltmittel unmittelbar anbelangt. Das passt überhaupt nicht zu dem, was sie zugleich sagen, das jetzt unbedingt notwendig ist. Aber zugleich ist das, dann stecken wir zurück, genauso wenig drin. Weil dann müssten sie wirklich aufhören, als Nation zu rechnen. Dann müssten sie den nationalen Standpunkt, für den ihr ganzes Europa nach wie vor und mehr denn je da ist, endgültig fahren lassen. Aber das hat ja gerade keiner von ihnen vor. Alle wollen Europa für sich. Und jetzt haben sie sich bis dahin gewirtschaftet, eben auf die haben erfolgreich Europa dahin gewirtschaftet, dass es die Waffe ihrer Konkurrenz gegenüber Dritten ist. Und gerade deswegen ist, gerade das macht jetzt den Widerspruch immer schlagender und immer, eigentlich bringt ihn immer mehr in seiner Unhaltbarkeit auf den Tisch. Dass ein Fortschritt dieses Projekts endgültig nicht mehr zu haben ist, ohne dass man nicht nur von nationalen Mitteln, sondern vom nationalen Standpunkt selber abrückt. Das, was ich von dem, und das merkst du, also so war das ja genau ein passender Hinweis auch von dir, die merken ja gegenüber den anderen, wie sehr sie da selber das Bedürfnis haben, deren nationalen Standpunkt so richtig offiziell nicht mehr gelten zu lassen. Da merken sie das auf die Weise und versuchen das zu exekutieren, die bei der Stange zu halten, einzukassieren, zu verpflichten auf alles, was sie mit ihnen vorhaben. Und zwar ausdrücklich unter Übergehung dessen, was die wollen. Aber wenn das schon so ist, dann ist es eben gar nicht einfach im Verhältnis zu den schwachen Dritten so, sondern dann ist es der Widerspruch, den sie auch und gerade untereinander haben, als die Macher dieses Projekts. Das ist die Quittung dafür, dass sie 60 Jahre lang ihren Imperialismus auf Basis einer gegen Amerika, auf Basis einer Grundlage gemacht haben oder auf Basis von Grundlagen, die ihnen Amerika gestiftet hat. Jetzt präsentiert der, das präsentiert der Trump ihnen jetzt in der Form als Quittung, dass er sie quasi dazu nötigt, sich um ihrer Konkurrenz gegen Amerika willen, sich nachholend selber die Grundlagen anzueignen, die sie auf deren Basis sie immer schon wirtschaften. Und das passt überhaupt nicht, gemessen an dem, was das heißt, an Gewalt zu, an international wirksamen Gewaltapparat hinzukriegen. Und das ist überhaupt nur das eine. Überhaupt in Europa sowas wie ein wirksames Regime hinzubringen, das nach wie vor oder neu diese alte Grundlage ersetzt und eine neue Alternativlosigkeit stiftet. Diese Prämisse des Gewaltverbots ist gleich alles, was politisch geregelt ist, gilt dann wie Gesetz, das zu ersetzen, das passt nicht dazu, dass sie dann eben doch als Nation gegeneinander bilanzieren, ökonomisch und politisch. Gerade noch ein Bier angefangen.
Der Widerspruch im Verhältnis zu den anderen europäischen Staaten, also China, Deutschland, Frankreich und natürlich Ostland, das ist nicht nur einfach, sie halten deren Selbstbehauptung nicht mehr aus und übergehen die. Weil dann übergehen sie sie halt. Ja? Also das ist ja kein Widerspruch, die Souveränität einer anderen Nation zu übergehen. Aber der Widerspruch kommt ja dadurch rein, weil zugleich der ganze Laden auf der Souveränität dieser Staaten beruht.
Und?
Und damit ist das Übergehen unmittelbar die Untergrabung der Grundlage des ganzen Projekts.
Ja, aber da fehlt jetzt noch was ganz. Deswegen fand ich das auch so eigenartig, dass du angefangen hast mit die Souveränität eines fremden Staates zu übergehen, ist erstmal, dann macht man das halt und das ist kein Widerspruch.
Jedenfalls nicht für den, der es macht.
Aber schau, das ist deswegen, das ist ein bisschen abstrakt jetzt gedacht, weil wenn man jetzt nicht in irgendwelche Staatenverhältnisse so hypothetischer Art sich reindenkt, sondern man bleibt bei dem, was man da vor sich hat, dann heißt doch da, dass das Einbeziehen von, das Zugreifen auf die anderen, auf diese schwächeren bis peripheren Staaten, dass das auch und gerade von den Zentralmächten aus viel mehr ist als eine Option, sondern unbedingt zu sein hat. Und das, also, dass man die immer auf Alternativlosigkeit verpflichten will, dass man sagt, ihr habt keine Alternative zu unserem Europaprojekt, das liegt doch daran, das ist doch bloß an denen ausgetragen, dass man selbst überhaupt diese Alternative für sich gar nicht haben will, es ohne sie zu machen. Also man hat sich doch auch selbst darauf verpflichtet, dass die dabei sein müssen.
Ja, sonst wäre man, die sind ja zu klein. Also sie finden sich ja zu klein, deshalb haben wir ja das ganze eben Projekt in die Welt gerufen, die Welt gesetzt. Und insofern ist es ja gar keine Alternative für die zu sagen, auch die Griechen lassen uns da einfach abziehen.
Und
nein, das ist ein Bestandteil des europäischen Machtblocks mit allen negativen Konsequenzen, die das auch für die Zentralmächte hat. Müssen da ja auch irgendwas für tun, dass die da weiter wirtschaften können und nicht ausbüßen. Aber was du gesagt hast mit der Widerspruch sei, dass sie ja auf den Willen von denen angewiesen sind, würde ich jetzt mal so ausdrücken, dass ich sage, von ihrem Projekt her sagen die, Deutschland muss mindestens so groß sein wie Europa. Dann gehören diese Länder dazu. Dann ist die Ökonomie, die man als Sachzwang eingerichtet hat, ein erstes Mittel. Und jetzt war der Hinweis darauf, für diese Länder hat es noch einen zweiten Grund gegeben. Und der entfällt. Also, warum wehren die sich nicht gegen ihre Alternativlosigkeit? Und man merkt ja, an den letzten paar Jahren in Europa, genauso denken. Wieso soll das eigentlich so alternativlos für uns sein? An den unterschiedlichsten Punkten, man kann nach Polen gehen, man kann nach Griechenland gehen oder sonst wohin, gibt es ein Aufbegehren gegen unsere Souveränität, wird gedeckelt, unterworfen von der EU. Und der Trump macht noch einen Strich drüber und sagt, und das ist überhaupt Deutschland, das die EU unterjocht. Ja, das hat ein paar noch gesehen. Aber die Deutschen, die sagen, können natürlich sagen, oder nein, die müssen sagen, wir brauchen jetzt, das ist das, was besprochen wird als Notwendigkeit, wir brauchen einen Ersatz für das, was uns die Amerikaner mit der NATO, also mit dem Westen, gestiftet haben. Also wir müssen den anderen für etwas wie eine unabweisbare Prämisse bei diesem Laden weiter mitzumachen. Das müssen Sie irgendwie erstellen. Verstehen Sie von dieser Frage? Und da kann man natürlich sagen, solange Sie sich nicht einig sind, klappt das nicht, aber den Gedanken würde ich einfach mal weglassen.
Ja, und da ist das Auffällige, wenn dann so ventiliert wird, was könnte das sein? Was könnte diese Alternativlosigkeit stiften? Da kommen Sie, hatten wir ja, schnurstracks immer auf den nächsten großen Krawall. Da merkt man richtig, sagen wir mal, der Verweis auf Putin und auf das Russland unter Putin und so. Ja, da dreht sich es richtig ein Stück weit um. Von wegen, oh Gott, der tut nicht gut. Und gegen den müssen wir uns jetzt wappnen. Also gegen die Macht, der er politisch vorsteht, muss sich Europa wappnen. Man merkt richtig, da ist es umgekehrt wie ein... Da ist dann die Konfrontation, die man beschwört, gar nicht einfach der Zweck, für den das Mittel dann eine europäische Einigung sein soll, sondern mindestens mal genauso umgekehrt. Die Beschwörung dieser neuen alten Feindschaft, das Mittel, diese alternativlose Einigkeit mal wieder hinzukriegen, mit dem Pferdefuß, dass man diese Feindschaft gegen Putins Russland dann doch gar nicht in dem alten Sinne austragen will, wie das seinerzeit der Westen weltkriegsbereit mit Atomwaffen und einer riesigen Panzerarmee in der BRD gegen den Ostblock vorhatte. Aber das ist... Das ist, wenn ihr euch diese Reden anhört oder nachträglich durchliest, auch die der Gabriel gezeichnet hat, das lebt richtig, da lebt die Plausibilität und die Überzeugungskraft, mindestens mal die moralische oder so theoretische, von Europa braucht, von Art, Anzahl und Härte der Gegensätze, die man glaubwürdig heraufbeschwören kann oder zumindest beschwören kann. Nur das bleibt dann der politischen Sache nach witzlos, wenn man so eine Feindschaft nicht dann auch wirklich mal so austrägt. Das wollen sie ja dann auch wirklich gar nicht, denn dann kommt ja gleich wieder Kubicki und sagt, man soll es bloß nicht übertreiben. Und der ist ja nicht einfach der versoffene Schleswig-Holsteiner, sondern der repräsentiert ja da als Person den politischen Standpunkt Deutschlands, der sich auf Russland eben gar nicht einfach als das ist wieder der Feind wie früher richtet. Weil man diese Feindschaft ja weder austragen kann noch austragen will.